Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Produktupdate-Call zum KBI Global Sustainable Infrastructure Fund. Mein Name ist Leopold Kick, ich bin Marketing-Specialist bei Amundi Deutschland und ich werde Sie heute durch diese Veranstaltung begleiten. Aber selbstverständlich bin ich heute nicht alleine hier. Mit mir im Call, und es freut mich sehr, ist Thomas Dremel. Er ist Executive Director im Third-Party-Distribution-Team und Spezialist für die KBI Global Sustainable Infrastructure Fund. Thomas, schön, dass du heute mit dabei bist.
Grüß dich, Leopold. Grüß Gott in die Runde. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Bevor wir jetzt aber reinstarten, möchte ich noch mal ein paar organisatorische Informationen Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, an die Hand geben. Die Präsentation und den Audiomitschnitt erhalten Sie wie gewohnt im Nachgang als Follow-up zugeschickt. Sie können natürlich jederzeit Fragen an den Herrn Dremel stellen. Keine Sorge, nur wir können die Fragen sehen und nicht die Teilnehmer untereinander. Alle Informationen zu weiteren spannenden Amundi-Veranstaltungen erhalten Sie entweder im Nachgang zu diesem Call oder wie gewohnt auf unserer Vertriebspartnerseite im Netz. So, jetzt möchte ich aber direkt reinstarten und ich möchte mich erstmal bei Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, bedanken, denn wir haben erst kürzlich die Grenze von 1 Milliarde Assets under Management für diesen Fonds überschritten. Also wirklich vielen Dank nochmal an Sie und vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Wenn ich da, Leopold, kurz reinspringen darf, ist natürlich super. Vielen Dank für Ihr Vertrauen an der Stelle. Wenn man draufschaut, wo wir mit der Strategie im Dezember 2020 waren, nämlich unter 100 Millionen bei genau 84 Millionen, ist das sehr beeindruckend und zeigt aber unsere Überzeugung und unterstreicht dieselbige nochmal, die wir schon seit Anfang 2021 vertreten haben. Sie erinnern sich vielleicht auch an das ein oder andere Webinar zu der Strategie. Nachhaltige Infrastruktur passt sowohl ins politische Umfeld heute mehr denn je zuvor, passt aber auch ins makroökonomische Umfeld, Stichwort Quantitative Tightening. Und der Fonds selbst setzt diesen Trend und diesen Megatrend langfristig in nachhaltige Infrastruktur hervorragend um. Wenn man heute draufschaut, dann haben wir im Rentenbereich Bloomberg European Aggregate mit minus 8%, Eurostock 50 dürfte bei um die minus 10% sein, auch der MSCI World, gegeben auch im stärkeren US-Dollar, selbstverständlich bei minus 6%, und im Fonds sind wir bei plus 1,2%. Unterstreicht, die Strategie passt ins Politische, ins Makroökonomische, aber auch der Fonds selbst weist hervorragende Charakteristika auf. Insofern passt es sehr gut und das spiegelt sich eben auch in der Volumensentwicklung wieder.
Vielen Dank, Thomas, für den Hinweis. Also da sieht man auf jeden Fall schon mal, politisch passt das auf jeden Fall rein. Vom Thematischen aber auch und vor allem, wieso ist dieses Thema aktuell so relevant und so akut? Die Infrastruktur spielt bei der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit eine extrem große Rolle. Und da gibt es ganz, ganz hohes Nachbesserungspotenzial zum Beispiel noch. Wussten Sie zum Beispiel, dass ein Drittel einer klassischen Feldernte auf dem Weg vom Produzenten bis zum Endverbraucher teilweise immer noch verschwendet wird? Oder dass ein hoher Anteil in vielen Städten des Trinkwassers durch Lecks in Leitungen immer noch versiegt, bevor es bei uns am Wasserhahn ankommt? Also da merkt man auf jeden Fall schon mal, gibt es ganz, ganz hohes Nachbesserungspotenzial. Aber was heißt das jetzt im Klartext? Wir haben aktuell eine unzureichende Versorgung an Energie, Wasser, Nahrungsmitteln etc. pp. Die steigende Weltbevölkerung macht dieses Problem nicht gerade besser. Und ich sag mal so, die staatlichen Regulierungen und die Normen sind auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung für dieses Thema. Wie lösen wir das jetzt? Auf der einen Seite natürlich durch Innovationen und durch technologischen Fortschritt, aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz klar durch steigende Infrastrukturausgaben und durch Investitionen. Aber wo investieren wir jetzt eigentlich aktuell rein, um im Endeffekt einen ökologischen Umbau der Wirtschaft zu bewerkstelligen? Wir müssen aktuell jährlich 6 Billionen US-Dollar investieren, um diesen Umbau in der Infrastruktur zu bewerkstelligen. 50% allein dessen gehen in Net-Zero-Infrastruktur, also in Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Stromnetze. 8,2%, also 500 Milliarden in Wasserverteilung, Wasseraufbereitung, Wasserbehandlung. Und nur noch, und ich möchte sagen nur noch, 31,4% in die traditionelle Infrastruktur. So, jetzt haben wir über traditionelle Infrastruktur gesprochen, über grüne Infrastruktur, moderne Infrastruktur. Thomas, Magst du mal den Unterschied zwischen der herkömmlichen, der traditionellen Infrastruktur und der modernen grünen Infrastruktur aufzählen?
Unbedingt. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, was verbirgt sich dahinter? Ich würde vielleicht vorher nochmal einen Schritt zurückgehen und auch die Frage stellen, warum soll man denn in nachhaltige Infrastruktur als Megatrend investieren? Was bringt das auch fürs Portfolio? Ich glaube, die Wachstumszahlen in Q1, nicht nur in der Eurozone, auch in Deutschland, haben sehr deutlich gezeigt, dass wir wieder in ein Umfeld kommen, wo wir sehr, sehr niedrige Wachstumsraten haben. Und der Umbau in der Energieversorgung, nämlich mit dem Ziel, auch Energie zu wettbewerben, wertfähigen Preisen zur Verfügung zu stellen, um also eine Deindustrialisierung zu verhindern, bringt natürlich Gewinner mit sich. Und diese Gewinner, das sind Firmen, deren Gewinne langfristig von den anstehenden Investitionen profitieren und deren Gewinnaussichten somit in einem Umfeld, wo Wachstumsraten ansonsten relativ überschaubar und flach sind, überproportional sind. Das heißt, wir sind der Überzeugung, dass mittel- bis langfristig solche Unternehmen zu den Gewinnern gehören und damit einhergehend auch den breiten Aktienmarkt schlagen können. Das heißt also, im ersten Schritt ist es wichtig, einen Megatrend zu identifizieren, aber das zweite ist natürlich auch denselbigen erfolgreich umzusetzen. Und das macht KWI, wie die Performance soweit zeigt, hervorragend, indem sie nämlich genau die Unternehmen identifizieren und ins Universum aufnehmen, die auch genau von diesen Investitionen profitieren und weniger globale Mischfonds, wo der jeweilige Geschäftsbereich vielleicht nur einen kleinen Teil der gesamten Gewinnentwicklung ausmacht. Aber was bedeutet das konkret hier? Wir sehen auf der linken Seite ein traditionelles Infrastrukturportfolio. Man kennt das auch von früher. Darin befinden sich unter anderem dann auch Häfen, Flughäfen etc., aber auch Pipelines. Da komme ich aber später noch einmal drauf. Wir erwarten, dass ein großer Teil der Investitionen in zukunftsgerichtete Infrastruktur erfolgt. Das heißt also, was den Wachstumszyklus betrifft, haben wir auf der linken Seite in einem traditionellen Infrastrukturportfolio nur noch ein sehr geringes zu erwartendes Wachstum. Das heißt, dass der Zyklus ist schon sehr weit vorangeschritten, während ein zukunftsorientiertes Infrastrukturportfolio bei nachhaltiger Infrastruktur handelt sich eben nicht um einen Modetrend, der kommt, aber auch wieder geht, sondern insbesondere die Energiewende ist etwas, was uns über Jahrzehnte erhalten bleiben wird und wo wir heute deutlich unterschätzen, wie stark das insbesondere im Bereich der Versorger beispielsweise die Gewinnaussichten der betreffenden Unternehmen untermauert. Und KBI ist genau ein Spezialist in dem Bereich, der feststellt und Unternehmen identifiziert, Technologien identifiziert, mit der Regulatorik entsprechend vertraut ist. Also ein sehr erfahrenes Team, das in der Lage ist, genau diese Profiteure zu identifizieren, ins Universum aufzunehmen. Und auch was die Bewertung betrifft, Unternehmen aufzugreifen, deren Gewinnaussichten eben heute noch nicht im Aktienkurs wiedergespiegelt ist. Das heißt, wir erwarten hier über mittlere und längere Sicht, also nicht kurzfristig, eine Entwicklung, die deutlich besser ist als der breite Aktienmarkt an der Stelle. Wie setzen wir es im Fonds um? Ich komme später auch nochmal zu KBI. Ich hatte schon erwähnt, das ist ein Spezialist in diesem Bereich. Wenn man vielleicht nochmal zusammenfasst, wir haben hier also einen langfristigen Trend. Wir haben ein politisches Umfeld, das die Energiewende jetzt auf Basis der geopolitischen Entwicklungen nochmal beschleunigt. Wir haben ein makroökonomisches Umfeld, wo man eben auch seit Jahresanfang schon bemerkenswert gesehen hat, dass also die etwas restriktivere Notenbankpolitik dazu führt, dass Investoren, und das wird sich auch nicht verändern, wieder mehr auf Bewertungen schauen. Das heißt also insbesondere Geschäftsmodelle, deren Bewertung extrem hoch war, auf der anderen Seite die Gewinnentwicklung zum Teil überschaubar oder auch unsicher, sind massiv unter Druck gekommen. Und wenn Sie sich den Fonds in dem Jahr anschauen, dann sieht man, dass wir hier stabile Geschäftsmodelle haben, Qualitätsunternehmen, deren Gewinnentwicklung eben nicht so zyklisch ist und wichtigerweise die Bewertung absolut attraktiv ist im Gesamtportfolio, auch unterm MSCI World. Also diese drei Komponenten, der politische Rückenwind, der makroökonomische Rückenwind, das heißt also ein Umfeld, wo die Notenbanken die Anleihenkäufe einstellen, die Zinsen erhöhen werden, unter Umständen sogar beginnen, die Anleihenbilanz sozusagen oder die Notenbankbilanz zu reduzieren, also die Anleihen zu verkaufen, dem Markt also Liquidität zu entziehen, werden Investoren noch stärker auf die zugrunde liegenden Geschäftsmodelle und deren Qualität schauen. Das heißt, sind die Unternehmen in der Lage, entsprechende Preiserhöhungen auch umzuwälzen? Und wir haben einen Fonds, das ist der dritte Punkt, das sehen Sie hier, indem wir eben genau diese Profiteure, deren Gewinnaussichten überproportional wachsen werden und dementsprechend im aktuellen Umfeld auch attraktiv sind. In der Summe haben wir zwischen 30 und 60 Unternehmen im Portfolio. Es ist also ein konzentriertes, aber nichtsdestotrotz diversifiziertes Portfolio. Wir haben, und das ist eben eine wichtige Komponente im Investmentprozess, keine, verzeihen Sie jetzt das neubayerische Wort, High-Growth-Momentum-Unternehmen drin. Wir haben einen sehr stark bewertungsdisziplinierten Ansatz. In der Summe, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig aufzugreifen, fokussieren wir uns auf drei Themen und so definieren wir auch nachhaltige Infrastruktur, nämlich die Knappheit an sauberer Energie, Wasser und Nahrungsmittel. Das sind die Bereiche, die drei Sektoren, in denen sich das Anlageuniversum bewegt. Und investiert wird sehr diszipliniert in Unternehmen, in sogenannte Lösungsanbieter für die Knappheit an sauberer Energie, für die Knappheit an Wasser und Nahrungsmittel. Auf die Portfoliocharakteristika, ich hatte das eingangs schon gesagt, dass der Fonds da sehr gut auch ins makroökonomische Umfeld passt, unter anderem eine Dividendenrendite von 3%. Hier ist noch zu erwähnen, ich hatte gesagt, einer der Schlüsselfaktoren ist nicht nur einen Trend zu erkennen, sondern auch die Unternehmen, deren Gewinnaussichten von diesem Trend profitieren. Das tun wir. Wir haben hier ganz klare Kriterien, auf die ich später noch einmal zu sprechen komme. Bei der Umsetzung haben wir hier auch ein Stück weit mehr Flexibilität. Das heißt, der Fonds hat einen leichten Tilt auch zu Mid-Caps und Small-Caps, was wir auch weiterhin beibehalten wollen und weiterhin beibehalten werden. Insofern haben wir als ein Resultat dessen sozusagen auch einen hohen Active-Share zu den traditionellen Indizes, die sich vielleicht als Kernbestandteil bereits im Portfolio befinden, MSCI World, Eurostoxx etc. pp. Der Fonds eignet sich also auch sehr gut aus Diversifikationsaspekten heraus. Wie schaut das Universum aus? Ich hatte das schon auch das ein oder andere Mal beschrieben. Das sind die drei Bereiche, die das Portfolio sozusagen beschreibt oder wie sich das Portfolio zusammensetzt. In der Summe, und das ist uns ganz, ganz wichtig, sind 80% der Erträge im Fonds visibel, vorhersehbar, wenig zyklisch. Darauf achten wir auch im Rahmen des Investmentprozesses, dass die Gewinnentwicklungen der zugrunde liegenden Unternehmen eine hohe Stabilität mit ins Portfolio bringen und weniger zyklisch sind. Also wie ich eingangs auch erwähnt hatte, Qualitätstitel spiegelt sich im Übrigen auch in der Performance year to date wieder. Der Drawdown war 30% niedriger als der des breiten Aktienmarktes gemessen am MSCI World. In der Summe gibt es auch noch zwei Charakteristika, die hier erwähnenswert sind. Links oben finden Sie Infrastrukturinvestitionen, die ja doch sehr eindrucksvolle Zahl, die der Leopold schon genannt hatte. Das sind Unternehmen, deren Gewinnwachstum überproportional langfristig profitieren wird. Die zugrunde liegenden Subsektoren sehen Sie hier. Das ist auch der Treiber, der die Wachstumskomponente im Portfolio darstellt, während die Betreiber von Anlagen, beziehungsweise darunter würde man dann auch zum Beispiel sowas wie Landmanagement, also Farmland zeigen oder aufführen, aber auch Versorger sind eher Geschäftsmodelle, die stabile Gewinne haben, die stabile und planbare, wie für uns visible Gewinne aufweisen, die zum Teil auch eine Inflationskomponente in ihren Verträgen haben, beispielsweise beim Thema Farmland ist es so, dass hier ein Unternehmen Land an einen Landwirt sozusagen, an einen Bauern im landwirtschaftlichen Bereich als Pacht sozusagen zur Verfügung stellen würde. Und diese Pachtverträge haben auch meistens eine Inflationskomponente mit dabei. Das heißt, es eignet sich nicht nur, weil es reale Werte sind als Inflationsschutz, aber auch die Pachterträge sind an die Inflation entsprechend gekoppelt. Ich habe das schon erwähnt, die Portfoliocharakteristika passt makroökonomisch absolut in die Zeit. Wir haben im Fonds auch ein Beta, das bei um die 0,8 ist, auf jeden Fall bei kleiner 1 sein soll, als ein Resultat des disziplinierten Investmentprozesses, des Ziels, ein Beta von kleiner 1 zu haben, aber natürlich auch der Stabilität den Geschäftsmodellen geschuldet, war der Drawdown year to date circa ein Drittel geringer als der MSCI World. Wir haben eine Dividendenrendite, die bei 3% ist. Im MSCI World sind wir hier bei 1,7. Das heißt also fast doppelt so hoch. Während aber, wenn man die Bewertungskennzahlen anschaut, den Price Cash Flow, sind wir circa im Fonds 20% günstiger als im MSCI World. Auch das Kursgewinnverhältnis ist günstiger als im MSCI World. Auch das Price-to-Book-Verhältnis ist deutlich günstiger. Die 3-Jahres-Volatilität ist niedriger als im MSCI World. Wir sind hier bei unter 14, bei 13,9, während der breite Aktienmarkt bei 15,4 ist. Und darüber hinaus, da habe ich später auch nochmal eine Folie mit dabei, ist es so, dass wenn man auch auf 3-Jahres-Sicht draufschaut, wie verhält sich der Fonds, wenn der breite Aktienmarkt steigt? Da sind wir zu 84% mit dabei und wenn es runtergeht, sind wir nur zu 60% dabei. Wie erwähnt, das politische Umfeld passt, das makroökonomische Umfeld passt. Wir haben hier ein asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis, ein etwas defensiveres globales Aktienportfolio, was also gut passt für die vor uns liegende unsichere Zeit, wo im Prinzip geopolitische Unsicherheiten zusammenkommen mit einer Notenbank, die ihre Politik aufgrund der Inflationsentwicklung nachhaltig verändern muss. Ich bin schon auf den Investmentprozess kurz eingegangen. Da spielt natürlich auch Nachhaltigkeit eine sehr, sehr große Rolle dabei. Bevor wir vielleicht in die Details des Investmentprozesses einsteigen, würde ich vielleicht auch noch die Ausschlüsse, die hier selbstverständlich auch Anwendung finden, erwähnen. Sowohl Unternehmen, die gegen die im Bereich Tabak unterwegs sind, werden ausgeschlossen, aber auch Unternehmen, die im Bereich Kohle unterwegs sind, werden ausgeschlossen. Selbstverständlich auch Verstöße gegen den UN Global Compact oder auch kontroverse Waffen. Das ist also ein sehr transparenter und auch konsequenter Ansatz, was die Ausschlüsse betrifft. Beim Investmentprozess selbst, er ist getrieben von einem fundamentalen Ansatz. Das heißt, es ist ein sogenannter Fundamental Bottom-Up Stock-Picking-Ansatz, in dem, und da haben wir ESG nicht als einen separaten Prozess, sondern bei der Zielsetzung sozusagen oder auch bei der Ermittlung eines fairen Preisziels für das jeweilige Unternehmen, das aufgrund fundamentaler Daten wie Bilanzqualität, Gewinnentwicklung, Wachstum etc. pp. Aber linke Hand auch als Beispiel genannt, wir schauen auch drauf, wie verhält sich die langfristige Unternehmensstrategie, hat das Management eine Strategie, was im Prinzip eine Positionierung in der jeweiligen Kategorie erlaubt, was man als nachhaltig, stabil betrachten kann oder einstufen kann. Wie verhält sich es mit Eintritt, Neueintritt von Wettbewerbern, also Disruption? Welche Preissetzungsmacht verbirgt sich dahinter? Also das sind alles fundamentale Faktoren, die natürlich in die Ermittlung eines fairen Kursziels einfließen, aber eben auch Nachhaltigkeit ist mit 2 von 4 Säulen sozusagen fundamental mit im Investmentprozess verankert. Und da könnten beispielsweise Fragestellungen dahinter sein, wie verbessert das jeweilige Produkt des Unternehmens die Belange der Umwelt oder auch soziale Aspekte. Das sind da Fragestellungen, die in die Ermittlung des jeweiligen Kursziels einfließen. Im Übrigen runden wir dann den Investmentprozess ab, indem wir ein Preisziel festlegen, auf Basis dieses Preisziels dann auch eine Szenarioanalyse durchführen und dann natürlich mit dem aktuellen Aktienkurs vergleichen. Und wenn beispielsweise der aktuelle Aktienkurs bei 100 wäre, das optimale Szenario eine Chance von 105 mit sich bringen würde, also der optimale Kurs bei 105 wäre, dann hätte man also eine Chance von 5% Kursgewinn. Wenn das Negativszenario uns aber in eine Kursregion in Richtung 80 führen würde, dann hätten wir ein schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis, dann würden wir nicht kaufen. Also wir investieren immer nur, wenn wahrscheinlichkeitsgewichtet die Kurschance im positiven Sinne höher ist als das Risiko, wenn das Worst-Case-Szenario eintreten sollte.
Thomas, ganz kurz nochmal zu der Folie davor. Ganz rudimentäre Frage. Wann und wie definiert denn eigentlich der Portfolio-Manager, ob jetzt ein Unternehmen nachhaltig ist oder nicht?
Vielen Dank für die Frage. Gute Frage. Das ist tatsächlich so, dass KBI hier sagt, für uns ist eben wichtig, dass nicht nur ein einzelner Portfolio-Manager aufgrund vielleicht eines Bauchgefühls oder externen Research oder so weiter entscheidet, sondern wir haben hier extra ein sogenanntes Responsible Investment Committee und da wird jeder Titel, den das Team sozusagen ausfindig macht oder identifiziert als Lösungsanbieter für die Knappheit von sauberer Energie, Wasser oder Nahrungsmittel, speziell noch einmal von einem unabhängigen Komitee durchleuchtet und dann auch sozusagen genehmigt, um ins Investment-Universum aufgenommen zu werden. Schauen wir hier nochmal auf die Performance. Ich hatte es schon gesagt oder erwähnt, die Performance ist sehr, sehr stabil gegenüber dem breiten Aktienmarkt. Wir sind im laufenden Jahr bei plus 1,2%. Wie erwähnt, Anleihen mit einem Minus von 8%, auch der breite Aktienmarkt mit einem deutlichen Minus. Im Prinzip ist seit Auflage der Fonds auch besser als seine Benchmark. Er war auch über Zeit immer besser als seine Benchmark oder über Zeit, wenn man über die Perioden schaut. Allerdings ist dieses Jahr auffällig, dass der Vergleichsindex deutlich stärker ist. Darauf würde ich gern kurz eingehen wollen. Wichtig, ich hatte es ja gesagt und Sie sehen mir an der Stelle bitte die neubayerische Formulierung vor. Es handelt sich hier um einen fundamentalen Ansatz, um einen Stockpicker-Ansatz, der bottom-up getrieben ist. Und da ist es natürlich wichtig zu verstehen, liegt es denn an den Titeln, die ich im Portfolio habe, dann hätte ich meine Hausaufgaben nicht gut gemacht. Oder liegt es vielleicht an Titeln, die ich nicht habe? Und Sie ahnen das schon, es ist dieses Jahr ja weitgehend alles im Minus bis auf Rohstoffe, unter anderem eben auch Öl. Ich glaube, ca. 30% plus dieses Jahr. Und Öltitel haben wir hier natürlich nicht im Portfolio. Qua Definition kein Lösungsanbieter für die Knappheit an sauberer Energie. Und ich hatte erwähnt, wie konsequent und an welchen konsequenten Kriterien wir das auch festmachen, wer hierfür in Frage kommt und wer nicht. Darüber hinaus liegt es auch in der Natur der Sache, dass wir eben nicht im Bereich Mautstraßen, Flughäfen, also im Bereich Industrials sozusagen unterwegs sind, sondern relativ gesehen dann eben ein Übergewicht bei den Versorgern haben. Auch das liegt in der Natur der Sache. Das bringt eben auch genau die Stabilität gegenüber dem breiteren globalen Aktienmarkt, wie die Performance ja zeigt, führt aber dazu, dass wir als logische Konsequenz temporär dieses Jahr dem Vergleichsindex etwas hinterherhinken. Wir sind aber davon überzeugt, dass gerade das Thema saubere Energie, aber letzten Endes auch Wasser und Nahrungsmittel als unsere wichtigsten kritischen Ressourcen dauerhaft erfolgversprechender sind. Natürlich kann es temporär zu solchen Abweichungen in der Performance kommen, aber mittel- bis langfristig sind wir davon überzeugt, dass insbesondere der Bereich saubere Energie, wir erleben ja alle, was die Abnabelung von der Abhängigkeit von russischer Energie mit sich bringt. Darüber hinaus führt auch die Taxonomie dazu, dass wir haben im Prinzip 2020 so wenig nach neuen Ölvorkommen geforscht worden ist, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Also das sind alles Dinge, wo wir glauben oder überzeugt sind, dass saubere Energie das zukunftsträchtigere ist und sich das eben auch in den jeweiligen Gewinnaussichten widerspiegeln wird. Auf die Portfolio-Charakteristika bin ich auch schon eingegangen. Hier sieht man es auch nochmal sehr schön. Wir haben ein asymmetrisches Chance-Risiko-Profil, was insbesondere natürlich auch ein Ergebnis aus den Geschäftsmodellen ist, wie erwähnt, aber auch der Bewertungsdisziplin im Fonds, was ich auch im Prinzip schon unterstreichen konnte, wenn man eben KGV versus den globalen Aktienmarkt anschaut, aber auch andere Bewertungsmodelle, dann schauen wir hier sehr gut aus, was eben dann genau zu dieser defensiven Profil auch führt. Hier sehen wir nochmal die größten Titel im Fonds. Da ist beispielsweise auch eine Iberdrola oder eine Enel mit dabei. Finde ich durchaus spannend, weil wir ja auch in Deutschland durch den beschleunigten Kohleausstieg bis 2030, wir haben 40% mehr Energiebedarf in den nächsten 8 Jahren, davon sollen 80% aus Erneuerbaren kommen. Heute fehlt in etwa jährlich 10 Terawattstunden sauberer Strom. Das ist der Stromverbrauch von Hamburg. Also wir haben doch eine ganz schöne Aufgabe, die sozusagen vor uns liegt. Und ein Teil soll natürlich, Sie wissen es, Ausbau an Windkraft an Land. 2% der Landflächen sollen mit Windanlagen bestückt werden. Aber auch übergangsweise, temporär sozusagen spielen Gaskraftwerke eine Rolle. Solar natürlich spielt eine Rolle. aber eben auch grüner Wasserstoff. Und in den Bereichen beispielsweise ist Ebert Rohler und Enel unterwegs. Man hat also einen Plan auch ausgerufen, dass man hier entsprechende Fabriken bauen möchte. Und insofern, man sieht schon, wie stark diese Unternehmen und deren Gewinnaussichten von dieser beschleunigten Energiewende profitieren werden. Und da ist sicherlich auch bei der ein oder anderen Firma ein Potenzial mit drin, das heute nicht nur im Aktienkurs nicht reflektiert ist, sondern was von vielen deutlich unterschätzt wird aus unserer Sicht heraus. Und KBI ist der Spezialist, der eben solche Potenziale aufdecken kann, gegeben der langjährigen Erfahrung im Bereich Natural Resources, also saubere Energie, Wasser und Nahrungsmittel. Vielleicht ein Beispiel noch mit Blick auf die Uhr, gehe ich etwas aufs Gas. Wir haben hier noch ein super spannendes, aus meiner Sicht spannendes Unternehmen mit drin, SBA Communications. Einer der führenden Anbieter im Bereich digitale Infrastruktur. Und kürzlich hat ein Kollege, mein Kollege Jonas Fahnemann, den Sie vielleicht auch aus den Webinaren kennen, zu mir gesagt, naja, das ist ja trivial. Die profitieren massiv und essentiell von dem Ausbau des 5G-Netzes, was auch kommen wird. Und es ist genau die Charakteristika, die ich anhand von anderen Beispielen auch schon aufgezeigt habe, ein Geschäftsmodell, was langfristige Verträge mit Mobilfunkanbietern hat, die eine Inflationskomponente mit dabei ist, das Geschäftsmodell, das sich dahinter verbirgt, ist letzten Endes ein Leasingvertrag. Das heißt also, man hat hier Mobilfunktürme und vermietet entsprechend Antennenplatz auf den 17.500 Masten an Mobilfunkanbieter, langfristige Verträge. Wie gesagt, das sind sehr hochwertige Assets, qualitativ aus unserer Sicht raus. Es ist ein sehr langlebiger Markt und SBA ist hier der führende Anbieter im Bereich der digitalen Infrastruktur. Abschließen würde ich mit KDI. Ich habe ja eingangs ja schon immer wieder erwähnt, für uns ist es nicht nur wichtig, einen Trend zu erkennen, sondern im Fonds muss es auch richtig umgesetzt werden. Das heißt, wir müssen im Fonds die Unternehmen tatsächlich haben, die dann auch langfristig und deren Gewinnaussichten langfristig von dem zugrunde liegenden säkularen Wachstumstrend profitiert. KDI ist genau ein solcher Spezialist. Das Team ist schon sehr lange mit dabei. Sie sehen es, der Colm O'Connor, der Lead Portfolio Manager, ist seit 18 Jahren mit dabei. KDI selbst gibt es seit 1980, ist innerhalb der Amundi-Gruppe eine unabhängige Boutique, ein Aktienspezialist, der nicht erst seit dem Pariser Klimaschutzabkommen 2015 im Bereich Natural Resources, also saubere Energie und Wasser seit 2000, Nahrungsmittel seit 2008 unterwegs ist. Das heißt also, man hat eine sehr langjährige Erfahrung, auch durch die Stabilität im Team mit den Unternehmen in diesem Sektor, mit Regulation, die stattfindet in diesem Sektor, aber auch mit Technologien, gerade im Bereich saubere Energie im Jahr 2000, wo wir im Bereich Solar natürlich auch unterschiedlichste Bewertungszyklen miterlebt haben. Sie sehen also, das Team hat damit über mehrere Zyklen und unterschiedliche Phasen am Kapitalmarkt intensive Erfahrungen, kennt also die Unternehmen, die Managementteams, auch deren Umgang mit Nachhaltigkeit, mit ES- und G-Kriterien und ist somit und ist aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiger Hebel in der Lage, die Unternehmen auch zu identifizieren, die langfristig profitieren, aber natürlich auch die Kriterien innerhalb des Investmentprozesses, was KDI im Prinzip implementiert hat und bei der Vorauflage auch so installiert hat, die ganz klare Definition, wer kommt als Lösungsanbieter in Frage und wer nicht. Was nicht der Fall ist, dass im Bereich Nahrungsmittel beispielsweise wieder einer der bekannten Nahrungsmittelhersteller, die wir alle kennen, im Portfolio, sondern es gilt, dass Minimum 50% der Erträge sozusagen tatsächlich aus dem Bereich saubere Energie, Wasser oder Nahrungsmittel kommen muss oder ein Unternehmen muss Marktführer in einer Region oder Branche sein, um sich hier fürs Investmentuniversum zu qualifizieren. Und das machen wir auch und damit schließe ich dann pünktlich, das machen wir dann auch fest an bestimmten Kriterien. Entweder das Unternehmen erhöht das Angebot, trägt dazu bei, die Nachfrage zu reduzieren, erhöht die Qualität oder ist beteiligt am Ausbau oder der Instandhaltung von Infrastruktur. Also das heißt, wir haben ganz klare Kriterien, diese finden beim Fonds auch Anwendung dementsprechend, und insofern sind wir nicht nur, was das Team betrifft, als Spezialist in der Lage, diese Unternehmen zu identifizieren, sondern aufgrund der Kriterien auch die Unternehmen dann im Fonds zu haben, deren Gewinnaussichten langfristig profitieren, deren Geschäftsmodelle stabil sind, sodass wir gerade in dieser unsicheren Zeit als defensiver Aktienbaustein auch einen risikominimierenden und diversifizierenden Beitrag im Gesamtportfolio-Kontext leisten können. Ich darf mich an der Stelle ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und an meinen Kollegen Leopold Kick zurückgeben.
Super, Thomas. Vielen, vielen Dank für diesen Power-Vortrag. Das war ja wirklich, ich glaube, ganz, ganz viele Fragen, die wir hier im Chatfenster schon sehen, sind während, oder hast du während deinem Vortrag schon beantwortet, wie wir es ja vorhin auch schon besprochen haben. Wir werden auf jeden Fall schauen, sehr verehrte Damen und Herren, dass wir die übrig gebliebenen Fragen im Nachgang noch persönlich beantworten werden. Ja, wenn wir auf die Zeit schauen, ich würde nur ganz gerne Ihnen noch unsere nächsten ganz, ganz spannenden Amundi-Veranstaltungen vorstellen und dann den Call auch schließen. Sehr verehrte Damen und Herren, am 10. Mai findet unsere Amundi Investment Konferenz statt. Unser großes digitales Eventformat, ganz, ganz spannende Themen, wo wir im Endeffekt auch hier über, ich sag mal, Klima- und Energiepolitik sprechen werden, und Keynote Speaker wird der Lars Feld sein. Also lassen Sie sich das definitiv nicht entgehen. Im Endeffekt am 17. Mai wird der nächste Produktupdate-Call stattfinden zum First Eagle, zu den First Eagle-Produkten, die ja aktuell auch wirklich sehr gut laufen. Und am 19. Mai wird unser Amundi CIO Marktupdate-Call mit der Helene Windischbauer und der Catherine Klüver-Eschbuck stattfinden. Sie ist die ehemalige Direktorin und CEO der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hier werden wir auch nochmal drüber sprechen, wie das neue internationale Kräfteverhältnis während bzw. nach dem Ukraine-Konflikt aussehen könnte. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich so zahlreich eingewählt haben. Es freut uns wirklich immer sehr, dass das Interesse hier und vor allem auch bei diesem Fonds so hoch ist. Thomas, nochmal herzliches Dank an dich und auch an Sie, sehr verehrte Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen ganz, ganz angenehmen Dienstag und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir. Ciao.